Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In dieser Woche hat sich der österreichische Droschel Verlag verabschiedet von seinem Autor Bodo Hell. Bodo Hell war ein in Österreich sehr angesehener Dichter. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem österreichischen Kunstpreis für Literatur ausgezeichnet. Im Sommer hat Bodo Hell seit 45 Jahren immer als Senner gearbeitet, also als Almhirte im Dachsteingebirge. Und dort ist Bodo Hell vor einem Monat verschollen. Trotz einer groß angelegten Suchaktion konnte er nicht gefunden werden. Man muss also davon ausgehen, dass er dort im Gebirge gestorben ist. Hier bei mir im Studio ist jetzt der Lyriker Norbert Hummelt, der Bodo Hell gekannt hat. Guten Tag, seien Sie willkommen, Herr Hummelt.
Ja, hallo.
Lassen Sie uns zuerst mal zusammen ein Gedicht von Bodo Hell hören, von ihm selbst gelesen. Das führt in die Berge, in denen Bodo Hell eben immer im Sommer gelebt hat.
Fünfte Jahreszeit. Es weint der Weg in mir. Es grollt der Pfad. Es stürzt entzwei das Tier. Es bröckeln lautlos Trümmer ab vom Grat. Es glimmen paarweis Lichter durchs Revier. Es platzt im jähen Aufwärtsschritt die Naht. Die Sonnenscheibe zischt oval ins Meer. Die Küstenmöwe kreischt, am Abend wird es gut. Was plagst du dich so sehr? Am Brustbein hockt dir auf die Trut. Jetzt kommst du nahe, näher zu mir her, zum letzten Schritt. Allein es fehlt der Mut. Der Lausbub zielt zum Spaß mit dem Gewehr. Übern Asphalt fließt violettes Blut. Es schäumt im Vasenkelch das frische Bier. Es kleckert ölig grün aufs Tischtuch der Salat. Es quert das Traumschiff den Guadalquivir. Es singt die Schleiereule klagend von Verrat. Es flüstert unabweislich hinter dir. Es ruft chinesisch der Chinese. Es ist zu spät. Es weint der Weg in mir. Es grollt der Pfad.
Fünfte Jahreszeit, ein Gedicht von Bodo Hell, der im Dachsteingebirge verschollen ist. Norbert Hummelt, der Lyriker, hat hier mit zugehört. Herr Hummelt, wie geht's Ihnen denn damit, jetzt die Stimme von Bodo Hell zu hören mit diesem Gedicht?
Ja, es ist gleichzeitig ganz schwer und ganz leicht. Ganz leicht, weil ich ihn ja mit dieser Munterkeit, die man, glaube ich, in dem Vortrag auch hört, ja auch noch gerade erlebt habe vor gut einem Jahr. Und ganz schwer, weil ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen kann, dass er nicht mehr wiederkommt. Also er ist verschwunden, er ist verschollen. Wer tot erklärt werden, kann man erst nach 5 Jahren, wenn man nicht gefunden wird. Aber dass das auch heißt, dass er nicht mehr wiederkommt, das ist immer noch ganz schwer für mich zu begreifen.
Was Sie gerade angesprochen haben, Sie sind vor einem Jahr gewandert zusammen mit Bodo Hell, mit einer ganzen Gruppe. Das war bei einem Symposium zu seinem 80. Geburtstag. Er war jetzt 81. Damals bei dieser Wanderung im Gebirge, wie haben Sie ihn da erlebt, eben mit 80 Jahren?
Ja, also bewundernswert. Also wie er da hochgegangen ist, das war so in der nordöstlichen Steiermark an der Rax, sind wir zum Wachsriegelhaus hochgestiegen. Also ich dachte, er geht da die steilen Steigen hoch, sehr viel sportlicher als ich, der ich 20 Jahre jünger bin, meine 4 Treppen in der Greifswalder Straße. Also das habe ich einfach sehr bewundert und natürlich weiß ich, seit ich ihn kenne, ich kenne ihn lange, aber selbst da war er auch schon Senner im Sommer, dass er natürlich da im Gebirge zu Hause ist, aber das so zu sehen, wie er ja mit dieser Leichtigkeit sich bewegte auch im Kopf, und zu sehen, wie er da hochgeht. Und ja, es ist ganz schwer, sich vorzustellen.
Wann und wie sind Sie ihm denn zum ersten Mal begegnet?
Ich bin ihm das erste Mal begegnet 1988. Das war, also noch vor der Wende, muss man sagen, das war in Wien im Umfeld eben von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Ich war damals das erste Mal dort. Ernst Jandl trat auf in der Wiener Sezession mit dem Vienna Art Orchestra und ich bin da auch Bodo Hell begegnet, der damals eben auch noch ein junger Autor war. Und es gab damals sogar schon eine ganz kleine Kooperation. Ich hatte in der Kölner Stadtrevue über die Wiener Avantgarde-Szene geschrieben und das ist mit zwei Fotos von Baudehel damals erschienen. Er war ja auch Fotograf.
Er hat überhaupt sehr, sehr viele Seiten. Ne? Er hat, ich habe mir mal angeguckt, was er alles studiert hat. Er hat Orgel studiert zuerst, dann hat er sich im Studium mit Film und Fernsehen beschäftigt, dann hat er Philosophie, Germanistik, Geschichte studiert. Diese Vielseitigkeit seiner Interessen, hat sich die in seinen Gedichten auch gezeigt?
Ja, man muss vor allen Dingen sagen, er ist ein Autor eigentlich von Prosa. Es gibt das Gedicht als Sonderfall, würde ich sagen, in seinem Oeuvre, aber seine Kunst ist eigentlich das Sätzebauen in der Prosa. Also mir fällt immer das Wort Satzgebirge ein. Also es sind sehr ausgreifende, meandernde, aber eben auch ganz trittsicher gebaute Satzgebirge, die er geschaffen hat. Sehr stark auch im Umgang mit schon vorgefertigter Sprache, mit gebrauchsliterarischen Texten aus heiligen Legenden, Bestimmbüchern, Wander- und Reiseführern, volkskundlichen Werken, und das alles hat er irgendwie aufgemischt, sprachkritisch, analytisch, aber gleichzeitig auch sehr, sehr unterhaltsam. Und sein ganzes enzyklopädisches Wissen, was Sie eben genannt haben, das steckt eigentlich in allem immer drin.
Und kann man sagen, bei ihm, ich habe mir das so zusammengereimt, dass er sozusagen eine Bergseite hatte, das haben wir schon so ein bisschen angedeutet, auch mit seinem Leben im Berg, immer im Sommer, aber auch eine städtische Seite, wo er sehr auf die Phänomene auch der Stadt geschaut hat?
Ja, ja, also er hat ja, wenn er nicht oben auf der Alm gewesen ist, der Grafenbergalm im Dachstein, hat er in Wien gelebt. Und das erste Buch, mit dem er damals bekannt geworden ist, 1983 erschienen in der Edition Neue Texte, das heißt Stadtschrift Linie 13a. Und da hat er also eine Fahrt mit einem damals noch Doppeldeckerbus, eben der 13a, durch Wiener Bezirke dokumentiert. Vor allen Dingen mit Fotos. Der erste Teil sind 200 Fotografien, wo er eigentlich Sprache, Schrift, wie sie entlang des Weges an Schildern, Werbung, an Handwerksbetrieben, irgendwelche Spruchbänder auftauchen, hat diese Fahrt dokumentiert und das dann wiederum in einen Text übersetzt. Mhm. Also damit ist er eigentlich bekannt geworden und so habe ich ihn damals auch kennengelernt.
Und die Seite seines Schreibens über die Natur, nach dem, was wir vorhin gehört haben, dieses Gedicht und was Sie über ihn erzählt haben, so als verzückter Naturliebhaber, kann man sich ihn eigentlich nicht so richtig vorstellen.
Nein, gar nicht. Also man muss ja auch sagen, was in seinen Texten fehlt, ist eigentlich ein Ich. Es gibt eigentlich kein lyrisches Ich. Dem, was wir vorhin gehört haben, ist es ein wenig anders. Da kommt ein Mir vor, also die erste Person, aber das hat auch Zitatcharakter. Es spielt eigentlich auf ein Schubert-Lied an, der Wanderer, wo es auch ums Gebirge geht. Nein, verzückt gar nicht, sondern sehr kundig, sehr zugewandt auch, aber gleichzeitig mit einer ironischen Distanz, wo er eigentlich sichtbar macht, wie über diese ganze Bergwelt und Naturwelt geschrieben und gesprochen wird. Mhm. Und eine häufige Form ist bei ihm das sogenannte Itinerar. Also man hat das Gefühl, er nimmt einen mit auf eine Wanderschaft, aber es ist gleichzeitig ein Wandern durch Sprache und es ist immer wieder durchbrochen, aber trotzdem sieht man ganz viel. Ja? Also es ist faktenorientierte Literatur, nicht verzückt, aber sehr erfreulich.
Sie haben das letzte Gedicht, das letzte zu seinen Lebzeiten erschienene Buch von Baudehel dabei. Das heißt Begabte Bäume, also schon mal ein sehr schöner Buchtitel, Begabte Bäume. Würden Sie uns noch etwas vorlesen aus diesem Band?
Ja, ich kann Ihnen gerne noch etwas lesen, und zwar das Kümmernislied. Er hat sich ja sehr viel auch mit Volkskunde beschäftigt, mit heiligen Legenden und da besonders mit einer, eigentlich muss man sagen, queeren Heiligen, der heiligen Kümmernis, die eine dargestellt wird als gekreuzigte Jungfrau mit Bart. Mhm. Und das lese ich jetzt, soweit wir kommen. Mhm. Ja. O heilige Frau Kümmernis, wie schön gewandet stehst du da, samt deinen güldenen Schuhen, die Hände flach ans Holz gespießt, hast keine Zeit zum Ruhen. Den Freier, der dir vom Vater zugedacht, den wolltest du nicht nehmen. Dein Kreuz ziert jetzt so manchen Ort in Österreich, Bayern und Böhmen. Hast dich, der Sexattacken leid, vom Herrn, Jesus Christus persönlich, verschandeln lassen. Des Vaters Stolz war so verletzt, er warf dich auf die Straßen und ließ dich etlich tagelang am Kreuzesholz verschmachten, derweil dir Freunde aus der Stadt teilnehmend Trost, Brot, Wasser, Schnittblumen, Bohnenkaffee und Musik zur Ablenkung darbrachten. Dem Geiger halfst du mit dem Schuh, den wollte er beim Antiquitätenhändler verscherbeln. Des Kirchenraubs fiel man ihn drauf und führte ihn zum Sterben. Sein Weg zum Hochgericht geht an dem Bild vorbei, er darf zum Trost noch einmal spielen. Da wirfst du ihm den zweiten Schuh, kannst damit jetzt sein Glück erfüllen. Ob Mann, ob Frau, du kümmerst dich bei Misswuchs, Not an Kindern. Als Virgo Fortis, Wilge Fortis, Weiber Leonhard, versuchst du Schmerz zu lindern.
Aus dem letzten Buch Begabte Bäume von Bodo Hell, für uns gelesen von dem Lyriker Norbert Hummel, zum Abschied von Bodo Hell, der ist vor einem Monat im Dachsteingebirge verschollen. Herr Hummel, haben Sie vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.